Im Five-Spot trug er einen alten Pullover mit Löchern an den Ellbogen und eine zerrissene Hose sah wie ein armer, abgerissener Farmer aus. Kleidung, die jeden Smoking-tragenden Weißen, der kam, um seine Musik zu hören, beschämen sollte. Er spielte Meditations, versuchte Eric zu erreichen, mit ihm zu sprechen, hörte stattdessen aber bloß das Eiswürfelgeklicker einer weiblichen Stimme, eine Frau, die direkt vor der Bühne saß und so laut redete, dass sie gar nicht merkte, wo sie war, geschweige denn, wer auf der Bühne war oder was er spielte. Seine Launen waren seinem Begreifen den Bruchteil einer Sekunde voraus. Als er merkte, dass er sie anschrie, hatte er schon ihren Tisch umgetreten. Als der auf den Boden knallte, marschierte er bereits von der Bühne. Als das Zersplittern von Glas verhallt war, hörte er, wie sie irgendetwas zurückbrüllte. Ein Betrunkener an der Bar machte jetzt mit. Seine Stimme klang wie die eines Bussards, wenn er sprechen könnte.
»Charlie, das war nicht nett, das war aber gar nicht nett.«
Einen Moment lang spielte er mit dem Gedanken, dem Typ den Schädel gegen den Tresen zu hämmern, bis er wie ein Sack Zucker aufplatzte. Aber immer, wenn der Gedanke auf diese Weise kam, in Erwartung des Ereignisses, bedeutete das, dass nichts passieren würde. Oder dass etwas anderes passieren würde, etwas so Plötzliches, dass es selbst ihn überraschte. Er packte den Bass am Hals, funkelte das Publikum an. Er wandte sich zu jemandem, der dann später erzählte, dass er Minges gesamtes Leben durch die Augen des Bassisten fetzen sah, als dieser ihn so anstarrte. Für eine Sekunde wusste er genau, was das für ein Gefühl war, Minges zu sein. Das Gewicht von allem. Wie er nichts abschütteln oder sich vor nichts verstecken konnte. Wie er vollständig dem ausgeliefert war, wie er vollständig seinen Gefühlen ausgeliefert war. Er schlug den Bass gegen die Wand. Ein scharfes Krachen, ein Nachhall der Saiten. Und dann hielt er nur noch den Hals in den Händen, der noch durch die vier Saiten mit dem Korpus verbunden war und jetzt wie eine Marionette aussah. Der unter seinem Gewicht wie ein poliertes Meer aus Holz zerkrachte, zersplitterte und sich teilte, als er mitten durch ihn hindurchging. Er ließ den Hals fallen und alles war still, bis auf den Betrunkenen, der rief:
»Oh, heavy, Charlie, heavy!«
Sah den Typ wieder an, ohne einen Gedanken daran, ihn zu schlagen. Seine Wut war verblasst, durchsichtig. Und so verzweifelt wie Wasser, das in ein Becken tröpfelt. Er ging auf die Straße hinaus, schleppte das Schweigen des Clubs mit sich. Im Bellevue fielen ihm zuallererst die Gerüche auf, die Badezimmersauberkeit von allem, dann das weiße Licht von Kacheln und Wänden, dann Geräusche, der blitzende Klang sauberer Utensilien, das Quietschen von Wagenrädern, die sich durch die langen Korridore der Verrückten bewegen, und dann, nachts, das Schreien. Die ganze Nacht hindurch schrie irgendjemand. Sogar als er schlief, konnte Minges es durch seine Träume kreischen hören, ein Höllenbild vom Bellevue. Vormittags herrschte wieder die geschäftige Krankenhausstille und niemand erwähnte die Nachtschreie, die am Ende des Tages lauerten. Sediert, seine Wut durch Medikamente abgestumpft, unter einem Laken der Ruhe, lag er im Bett und betrachtete die Zimmerdecke, deren Lampen wie Planeten in einem weißen Himmel aussahen. Er besänftigte den Bass, aber er konnte ihn nicht besiegen. Manchmal legte er den Arm um ihn wie um einen alten Freund. Zu anderen Zeiten schien das Instrument riesige Ausmaße anzunehmen und er schleppte es mit sich herum wie einen Sack voller Steine. Dann war es fast zu viel für ihn, überwältigte ihn beinahe. Wenn er nicht ständig übte, schnitten die Saiten ihm die Finger auf, wenn er sie berührte. Nicht nur das, sondern die Steifheit in seinen Fingern ging jetzt gar nicht mehr weg. An manchen Tagen fühlten sie sich nicht nur steif an, sondern taub, seine Zehen ebenfalls. Es gab Tage, da fiel es ihm schwer, die Hände überhaupt zu bewegen, und er spürte, wie die Taubheit seine Arme hinaufkroch, zu seinen Schultern hoch, so allmählich, dass er sich einreden konnte, dass sie überhaupt nicht voranschritt. Im Central Park rötete ein Schinkenstreifen Sonnenuntergang den gefrorenen Boden. Er beobachtete, wie das Eis auf die warme Mitte des Teiches drückte, und er wusste, dass ihn eine Lähmung befiel. Wie im Flamenco, das hatte er Jahre zuvor in Tijuana erkannt, war beim Jazz die Bewegung zentrifugal, man spürte es wie einen Puls, der ständig dem Körper entwich, sich vom Herzen nach außen bewegte, in seinem Kielwasser klopfende Füße und klickende Finger hinterließ, die die Intensität seiner Bewegung registrierten wie Laub im Wind. Lähmung war die genaue Verneinung, der exakte Gegensatz dieser Bewegung des Jazz. Sie begann an den Extremitäten, an den Fingern und Zehen und arbeitete sich nach innen vor, arbeitete sich zum Herzen vor, löschte hinter sich jegliche Spur ihres Wegs. Es wurde schwieriger, die Töne auf dem Bass zu finden. Er wusste, wo sie waren, war aber nicht in der Lage, seine Finger dazu zu bringen, zu greifen. Immer öfter wich er auf das Klavier aus, aber bald fühlten sich seine Finger zu hölzern für die Tastatur an. Als das Spielen unmöglich wurde, fiel das Komponieren auch schwerer. Er war nicht wie Miles, der die Musik hörte und sie einfach aus seinem Kopf auf die Instrumente übertrug. Mingus hörte Musik erst, wenn er sie machte. Komponieren war bloß ein Auftritt in aller Stille, ohne Publikum, aber um zu komponieren, musste er spielen. Und das erwies sich jetzt als unmöglich. Mingus' Musik war bloß Mingus. Die Bewegung seiner Musik bloß seine eigene Bewegung. Und als er begann, die Mobilität zu verlieren, so verlor auch die Musik ihren Schub. Wurde riesig und unbeweglich. Ein Substantiv. Er nahm den Telefonhörer ab, hob ihn wie jemand, der eine Hantel hebt, um den Bizeps aufzubauen. Es war Kirk, Rachsan, von dem Mingus seit über einem Jahr nichts mehr gehört hatte. Kurz nach ihrer letzten Begegnung hatte Kirk einen Schlaganfall erlitten, nachdem eine Körperhälfte gelähmt blieb. Die Ärzte sagten ihm, er würde nie wieder spielen können. Am Anfang konnte er nicht einmal gehen, dann, als er das Gehen wieder gelernt hatte, machte er sich daran, Treppen zu steigen, und als er das geschafft hatte, versuchte er wieder, das Sax zu blasen. Er habe 6 Monate gebraucht, wieder zu Kräften zu kommen, aber jetzt spiele er wieder, erzählte er Mingus. Obwohl eine Körperhälfte immer noch gelähmt war.
How are you playing if you have paralyzed, man?
Einen Arm habe ich ja noch, oder?
You play a horn with one arm?
Hab ja auch 3 mit 2 gespielt. Also ist 1 mit einem nicht so schwierig. Hey, bist du noch da, Mingus?
Yeah, I'm here, man,
sagte er. Ihm brannten Tränen in den Augen.
Ich spiele nächste Woche in der Stadt, komm doch vorbei.
Okay, I'll be there, man.
Er sah von der Bar aus zu, wie man Kirk auf die Bühne half, geschmückt mit seinem üblichen Schmuck, Schellen, Hut und wilde Klamotten. Redet und grinst, er kennt die Leute am Klang ihrer Stimme. Er ordnet alles und dann bläst er. Bläst, bläst, bläst. Ein Arm flitzt die Klappen rauf und runter, der andere hängt schlaff am Körper, baumelt da wie etwas Irrelevantes. Er hechelt und pustet, als versuche er, den Tod persönlich in Schach zu halten. Blind, der halbe Körper gelähmt, der Körper kaum stark genug, sich aufrecht zu halten. Kaum stark genug, die Energie zu kontrollieren, die aus ihm herausströmt, von der Bühne strömt und den Raum erfüllt. Am Ende seiner Solos sinkt er auf einen Stuhl, atmet schwer wie ein Boxer zwischen den Runden, schwindlig von den Schlägen, die er eingesteckt hat, streckt die Finger seiner Spielhand, bis er wieder stark genug ist, weiterzuspielen. Ein Blinder, der von den Toten auferstanden war. Während er ihm zusah, spürte Mingus das rote Eis seines Blutes in seinen tauben Händen prickeln. Als er seine Finger nicht genügend kontrollieren konnte, um Klavier zu spielen, sang er in ein Tonbandgerät. In der Vergangenheit hatten Platten, die er gemacht hatte, jahrelang auf den Regalen des Studios verbracht, bevor sie herausgebracht wurden. Jetzt waren Plattenfirmen begierig auf alles, was er anbrachte, allein schon der Samen einer Idee reichte aus. Überall lagen verschiedene Bruchstücke von Kompositionen herum und irgendwann in der Zukunft, so wie wenn ein berühmter Schriftsteller zum Zeitpunkt seines Todes einen Roman unvollendet hinterlässt, wird jemand versuchen, diese Notizen zu verwenden und ganze Werke aus ihnen zu konstruieren. Lange Zeit hatte sich niemand für seine Autobiografie interessiert, aber in späteren Jahren würden sie den fehlenden Seiten nachjagen, die sie ihn gezwungen hatten, wegzuwerfen. Selbst Tonbänder von ihm, wie er redet, selbst diese würden bearbeitet und auf Platte herausgegeben werden. In Bars und Clubs würden Leute damit prahlen, wie Mingus sie einmal zusammengeschissen, eine Treppe hinuntergeworfen, ihr Heim zertrümmert hatte. Da war er sich sicher. Als er in einer Umfrage zum besten Bassisten gewählt wurde, reagierte er darauf, indem er sich fragte, wieso er die Auszeichnung nicht früher bekommen hätte, als er eine Hölle auf Rädern gewesen war. Wenn er sich überlegte, was er mit dem Geld gemacht hätte, wenn er auf Nummer sicher gegangen wäre und als Studiomusiker Kohle gemacht hätte, sagte er, er hätte gern ein Haus auf Rädern gehabt. Er war die Hölle auf Rädern gewesen, jetzt wollte er ein Haus auf Rädern. Jetzt, wo er an einen Stuhl auf Rädern gefesselt war. Selbst das Sprechen wurde schwierig. Die Zunge lag ihm im Mund wie der Pimmel eines alten Mannes. Worte zu formen war, wie durch einen Mund voll Wolle zu reden. Sein Körper wurde ein Verlies, ein Gefängnis, dessen Mauern sich ständig einwärts bewegten. Ihm blieb nur seine Intensität, um sie in Schach zu halten. Jemand sagte einmal, Mingus' Intensität habe ihn umgebracht. Aber seine Intensität hielt ihn auch am Leben. Dann im Weißen Haus, Konzert und Party mit den Stars der Musikwelt. Als offizielle Anerkennung des großen Beitrags, den Jazz für die amerikanische Kultur und die ganze Welt geliefert hatte. Ein dummes Ereignis, das auch ein großes Ereignis war. Alle waren da. Nicht Bird, nicht Eric, nicht Bud, aber alle, die noch lebten, waren da. Er war in einem Rollstuhl, unfähig, Arme oder Beine zu bewegen, in sich selbst eingesperrt. Als zu einer Runde Applaus für den größten lebenden Komponisten des Jazz aufgefordert wurde und alle sich sofort erhoben und ihm eine stehende Ovation gaben, brach er zusammen. Tränen strömten ihm übers Gesicht. Sein Körper von riesigen, wogenden Schluchzern geschüttelt. Und der Präsident eilte herbei, um ihn zu trösten. Er reiste nach Mexiko in der Hoffnung, die Sonne würde ihn auftauen, das Packeis lösen, das sein Blut gefangen hielt. Er saß in der Sonne, umgeben von der stillen Hitze der Wüste, das Gesicht von der Krempe eines riesigen Sombrero geschützt. Sein Körper war so unbeweglich geworden, dass er sich kaum noch selbst atmen spüren konnte. Nirgendwo regte sich etwas. Die Sonne war ein kupfernes Becken, das sie nicht bewegte. Sie hing 3 Tage lang an der gleichen Stelle, in einem unveränderlichen Himmel, kein Wind, kein Sandkörnchen zuckte. Als er schon sehr schwach war, sah er einen Vogel hoch oben im Himmel schweben. Selbst seine Flügel waren völlig unbewegt. Sein Schatten lag in seinem Schoß. Unter Aufbietung seiner ganzen Kraft fand er die Energie, ihn zu streicheln, ihm das Gefieder zu zausen.